Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die vier stärksten Volkswirtschaften der Eurozone wollen für mehr Wachstum und Beschäftigung in der Europäischen Union sorgen. Darauf verständigten sich Spaniens Regierungschef Rajoy, Frankreichs Präsident Hollande, Bundeskanzlerin Merkel und Italiens Ministerpräsident Monti in Rom. Mit einem Hilfspaket im Umfang von 130 Milliarden Euro sollen Investitionen gefördert und die Wirtschaft angekurbelt werden.
Noch vor Beginn des Vierergipfels demonstrieren Tausende auf den Straßen Roms gegen Mario Montis Sparpolitik und verbarrikadieren symbolisch die Deutsche Bank. Nichts davon zu spüren, oben auf dem römischen Hügel mit dem bezeichnenden Namen Monte Mario. Dort wartet Mario Monti, demonstrativ geduldig und gut gelaunt, auf seine Gipfelgäste. Nur 1,5 Stunden dauert dann sein Krisengespräch mit der Bundeskanzlerin, Frankreichs Präsident Hollande und Spaniens Regierungschef Rajoy. Dann präsentieren die vier in erstaunlicher Einigkeit ein milliardenschweres Wachstumspaket zur Euro-Rettung. Das Wachstumspaket für Europa entspricht ungefähr 1% des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Das heißt umgerechnet 130 Milliarden Euro. Auch die Kanzlerin steht hinter dem Plan, die Europäische Investitionsbank aufzustocken und europäische Fördergelder künftig effizienter zu nutzen, betont aber, dass für sie Wachstum und solide Finanzen eine Seite derselben Medaille sind. Das klingt zumindest nicht nach Wachstum auf Pump. Doch Details zur Finanzierung ließen die vier unisono offen. Eine auffallend gemeinsame Sprachregelung. Nur François Hollande spricht die strittigen Eurobonds an, bezeichnet die gemeinsamen Staatsanleihen als nützliches Instrument für mehr Stabilität in Europa und das nicht erst in 10 Jahren. Doch schnell wird es wieder harmonisch, als sich alle vier dafür aussprechen, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
Europa rückt mehr zusammen. Die Lehre aus der Krise ist nicht weniger Europa, sondern mehr Europa. Danke, dass wir dieses Signal heute hier setzen könnten. Und danke für die wunderschöne Gastfreundschaft und das schöne Ambiente.
Ein Gipfel mit demonstrativer Geschlossenheit. Eine wichtige Etappe vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche.
Eine Steuer auf Finanzgeschäfte in allen 27 EU-Staaten wird es nicht geben. Ein letzter Anlauf dafür scheiterte heute beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. Bundesfinanzminister Schäuble macht sich jetzt für eine kleine Lösung stark mit mindestens 9 Teilnehmern. Eine Reihe von Mitgliedstaaten ist bereit, in einer kleinen Gruppe mit einer Finanztransaktionssteuer voranzugehen.
Sein Plan ist gescheitert. EU-Binnenmarktkommissar Barnier wollte die große Lösung. Im Blickpunkt die Finanzmärkte. In Millisekunden werden hier Millionen bewegt. Eine Steuer auf alle Geschäfte in allen 27 Mitgliedstaaten. Das war der Plan der EU-Kommission. Doch der Widerstand zum Beispiel aus Schweden war nicht zu brechen. Eine solche Steuer hätte negative Auswirkungen. Es würde die Kreditkosten für Unternehmen und Privathaushalte erhöhen. Es ist doch klar, dass das negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Löhne hätte. Eine Gruppe von 10 Ländern will jetzt quasi als Speerspitze vorangehen. Deutschland gehört dazu, aber auch Österreich und Frankreich.
Und wir haben auf der anderen Seite auch von keinem Mitgliedstaat gehört, dass eine solche Initiative im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit von irgendeinem Mitgliedstaat blockiert werden würde, sodass die Voraussetzungen erfüllt sind.
Ab wann Börsengeschäfte besteuert werden könnten, ist noch unklar. Es hängt jetzt sehr von der politischen Entschlossenheit und dem Engagement der willigen Mitgliedstaaten ab, jetzt voranzugehen. Die Vorschläge der EU-Kommission für eine große Lösung sollen nicht vergebens sein. Sie bilden die Ausgangslage für die weiteren Verhandlungen. Nun also die kleinere Lösung. Die Absicht ist erklärt, jetzt muss das Projekt mit Leben gefüllt werden. Zum Beispiel müssen die Willigen verhandeln, welche Börsengeschäfte sie genau besteuern wollen. Der deutsche Finanzminister dürfte zufrieden nach Hause fahren, kann er doch in Berlin sagen, dass sich in Sachen Finanztransaktionssteuer etwas bewegt.
Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit weiterer Großbanken herabgestuft. Insgesamt sind 15 Institute aus Europa und den USA betroffen, darunter auch die Deutsche Bank. Zur Begründung hieß es, die Banken hätten vor dem Hintergrund der Finanzkrise ein beträchtliches Verlustrisiko. Eine schlechtere Bewertung macht es für die Banken teurer, sich am Kapitalmarkt neues Geld zu beschaffen. Der UN-Umweltgipfel in Brasilien hat am Schlusstag heftige Kritik auf sich gezogen. Umweltverbände sprechen von einem kolossalen Scheitern. Profitinteressen seien einmal mehr über den Schutz der Umwelt gestellt worden, so der Tenor. Auch Politiker räumen ein, dass viele Erwartungen nicht erfüllt worden seien. Immerhin hätten sich die Teilnehmerstaaten aber klar zu einer Form des Wirtschaftens bekannt, die die Ressourcen schont.
Es ging um nichts weniger als die Zukunft der Erde. Dafür sind Politiker aus 190 Staaten zum UN-Gipfel nach Rio gereist. 3 Tage Redemarathon, um gemeinsame Ziele für die Umwelt zu finden. Doch der Gipfel war schon von Beginn an mit einem Kompromiss entschieden. Zwar wurde ein klimafreundlicheres Wirtschaften und die Stärkung des UN-Umweltprogramms verabredet, aber nichts zu Wald- und Meeresschutz. Dafür gibt es jede Menge Kritik. Es gibt keine Festlegung, keine zeitlichen Verbindlichkeiten, keine Geldzusagen, die dem entsprechen. 20 Jahre nach dem legendären Erdgipfel sind hochfliegende Hoffnungen nicht erfüllt worden. Trotzdem sind die meisten Delegationen zufrieden. Eine Basis für künftige Gespräche geschaffen mit wirklich interessierten Staaten.
Wir müssen einbeziehen die Zivilgesellschaft, wir müssen einbeziehen auch die Wirtschaft. Wenn wir das schaffen in einzelnen Bereichen, dann wird es eine große Attraktivität entfalten und wir werden erleben, dass viele Prozesse dann weltweit in Gang kommen.
Mit der deutschen Energiewende hat der Umweltminister geworben. Interessiert hat man sich schon dafür, aber viele Länder sind mit einer ähnlichen Umsetzung zurückhaltend. Länder wie Brasilien und China wollten nicht riskieren, dass ihr Wachstum durch strenge Umweltschutzauflagen gefährdet wird. Die EU konnte so beispielsweise keine klaren Vorgaben bei Green Economy und Umweltschutz durchsetzen. Rio plus 20 hat gezeigt, dass sich die Machtkonstellation in der Welt verschiebt.
Bei einem Angriff der Taliban sind in Afghanistan mindestens 20 Menschen getötet worden. Die Islamisten griffen ein Hotel in der Nähe von Kabul an. Das Hotel ist auch bei Ausländern beliebt und liegt an einem See etwa 10 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Die Gegend hatte bislang als ruhig und sicher gegolten.
Sie tragen mit Sprengstoff gefüllte Westen, sind mit Maschinengewehren und Granatwerfern bewaffnet. Gegen Mitternacht stürmen Taliban das beliebte Hotel am Kargasee vor den Toren Kabuls, in dem sich mindestens 300 Gäste befinden. Panik und Entsetzen bricht aus. Schusswechsel und Explosionen sind zu hören. Die Extremisten erschießen mehrere Menschen, verschanzen sich mit zahlreichen Geiseln. Das Hotel kann beschrieben werden als weiches Ziel. Dort anzugreifen macht sehr viel Eindruck. Die Medien werden berichten. Es wird wahrgenommen, weil es einfach ein bekannter Ausflugsort ist. 12 Stunden dauern die Feuergefechte mit den Sicherheitskräften. Schließlich werden alle Angreifer getötet. Es gibt mindestens 20 Tote. Die Taliban bekennen sich zu dem Anschlag. Ihre Begründung: in dem Hotel feierten Ausländer und reiche Afghanen so wörtlich wilde Partys. Eine Schweizer Journalistin war vor Ort, verlässt das Hotel aber kurz vor dem Angriff.
Es gab überhaupt keine Sicherheitschecks, weil ich glaube, die Gegend einfach auch als sehr sicher galt, weil da vor allem afghanische Zivilisten hinkommen und weil niemand erwartet hat, dass da sowas passieren würde.
Die Regierung rechnet mit weiteren Angriffen der Taliban in den kommenden Wochen. Trotz des Anschlages halten die internationalen Truppen an ihrem Plan fest, bis Ende 2014 Afghanistan zu verlassen.
In Ägypten haben Zehntausende Menschen gegen den regierenden Militärrat demonstriert und eine zivile Regierung gefordert, nach dem Freitagsgebet auf dem Tahrirplatz in Kairo. Aufgerufen hatte die islamistische Muslimbrüderschaft, die ihren Kandidaten als Sieger der Präsidentenwahl sieht. Ein Ergebnis der Abstimmung ist immer noch nicht verkündet. Der Militärrat hatte das kürzlich gewählte Parlament, in dem die Muslimbrüder dominierten, aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichts aufgelöst. Außerdem weiteten die Militärs ihre Machtbefugnisse aus.
Im Prozess gegen den geständigen norwegischen Attentäter Breivik hat heute die Verteidigung ihr Plädoyer gehalten. Sie fordert, den 33-Jährigen für schuldfähig zu erklären. Bei den Anschlägen in Oslo und Utøya habe Breivik überlegt gehandelt wie ein so wörtlich zynischer Terrorist und müsse daher als solcher bestraft werden. Auch Breivik selbst ergriff das Wort und erklärte, er habe den Mord an 77 Menschen für sein Land begangen.
10 Wochen Prozess liegen hinter ihm. Geir Lippestad verteidigt einen Mann, dessen Verbrechen ihn selbst zutiefst erschüttern. Sein Ziel heute, das Gericht davon zu überzeugen, dass sein Mandant zurechnungsfähig ist. Es handelt sich bei seinen Verbrechen um extreme, radikale politische Handlungen. Sie haben ihren Ausgangspunkt in einer rechtsextremen kulturellen Weltsicht. Den Angeklagten bezeichnet der Verteidiger als Terroristen. Dass er trotzdem auf Freispruch plädiert, sei nur eine Formalie. Doch als Anders Behring Breivik später selbst noch einmal reden darf, wiederholt er seine Verschwörungstheorie, kündigt gar neue Anschläge an. Viele Angehörige und Überlebende verlassen zuvor aus Protest den Saal, auch wenn sie sagen, er habe das Recht, sich zu äußern. Sie sind empört über den geforderten Freispruch. Es zeigt, wie er ist. Er hat eine Schraube locker. Er hat nicht verstanden, was er uns und der norwegischen Gesellschaft angetan hat. Sie wollen, dass er für immer weggeschlossen wird. Doch das allein reiche nicht, sagt einer der Überlebenden von Utøya. Unabhängig davon, ob er zurechnungsfähig ist oder nicht, sein Angriff war politisch motiviert. Dagegen müssen wir ankämpfen, indem wir die Debatte aufnehmen. Das Urteil soll am 24. August verkündet werden. Als heute im Gerichtssaal noch einmal Angehörige und Überlebende sprachen, wurde deutlich, wie sehr die Anschläge vom 22. Juli Norwegen erschüttert haben. Die unvorstellbare Grausamkeit der Verbrechen, das ist das, was bleiben wird, sagten die Staatsanwälte und auch die Verteidiger.
Bei der Fahndung nach den Neonazis der Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund hat der sächsische Verfassungsschutz Fehler gemacht. Zu diesem Schluss kommt die Parlamentarische Kontrollkommission des Sächsischen Landtages. Das Gremium hat heute seinen vorläufigen Abschlussbericht vorgelegt. Darin sieht der Ausschuss erhebliche Defizite bei der Zusammenarbeit mit anderen Ermittlungsbehörden. Eine gemischte Bilanz der Entwicklungen im deutschen Bildungssystem haben Experten gezogen in ihrem aktuellen Bericht für Bund und Länder. Negativ schlägt zu Buche, dass bis zu einem Fünftel der jungen Menschen weiter als Verlierer im Bildungssystem gelten müssen. Sie finden keine Lehrstelle oder brechen die Ausbildung ab. Positiv wird hervorgehoben, dass es mehr Abiturienten und Studenten gibt.
Der aktuelle Bildungsbericht in einigen Bereichen Grund zur Freude. Man habe in den vergangenen Jahren die richtigen Weichen gestellt.
Zunächst mal ist das Bildungsniveau in Deutschland deutlich besser geworden. Wir haben mehr Abiturienten, wir haben weniger Schulabbrecher. Und die Ursache ist, dass es mehr Kinder in der Kindertagesstätte gibt. Es gibt mehr Ganztagsangebote, aber auch ein durchlässigeres Schulsystem, sodass diejenigen, die man so als Spätzünder bezeichnet, offensichtlich jetzt bessere Chancen haben.
Zugleich gäbe es jedoch große Herausforderungen. Jugendliche, denen der direkte Übergang in eine Berufsausbildung nicht gelingt, und Schüler mit deutlichen Leseschwächen.
Die familiäre Herkunft ist nach wie vor sehr bedeutsam für die Bildungsbeteiligung. Und das ist auch eins der Probleme, die wir nach wie vor im Bildungssystem haben, dass es nicht gelingt, die unteren Sozialgruppen sehr viel stärker an Bildung zu beteiligen.
Die Forscher mahnen, dass der Ausbau von Krippenplätzen massiv beschleunigt werden muss. Sie sehen die Gefahr, dass dieses Ziel durch zusätzliche Leistungen wie dem Betreuungsgeld nicht zufriedenstellend realisiert werden kann. Widerspruch aus dem Bildungsministerium.
Das Betreuungsgeld ist eine zusätzliche Maßnahme in einem breiten Angebot für Eltern und Kinder. Es konkurriert nicht, politisch nicht, auch finanziell nicht, mit dem Ausbau von Kindertagesstätten.
Der Bildungsbericht 2012 also zweigeteilt. Das Bildungsniveau steigt, gleichzeitig aber gibt es viele Bildungsverlierer.
Der Bundesgerichtshof hat heute sein mit Spannung erwartetes Urteil zur Korruption im Gesundheitswesen gefällt. Danach können Mediziner nicht belangt werden, wenn sie von Pharmaunternehmen Geld und Geschenke annehmen. Denn, so die Richter, Kassenärzte seien keine Amtsträger und nur bei denen sei Bestechung und Bestechlichkeit nach deutschem Recht strafbar. Der Gesetzgeber habe also zu entscheiden, ob er entsprechende Straftatbestände für das Gesundheitswesen schaffen wolle.
Die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen haben in Österreich schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen ist die Region um Trieben in der Obersteiermark. Die Behörden lösten Katastrophenalarm aus. Einige Ortschaften wurden überflutet, die Stromversorgung war vorübergehend unterbrochen. Mehr als 300 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Ein Erdrutsch und Schlammlawinen machten mehrere Straßen und einen Autobahnabschnitt in der Region unpassierbar. Auch in Salzburg und Südtirol gab es Überschwemmungen.
Deutsche und griechische Fußballfans warten gespannt auf den Anpfiff zum EM-Viertelfinalspiel. Bundestrainer Löw und seine Mannschaft hatten eine kurze Anfahrt. Nur 11 Kilometer waren es vom Teamhotel ins Stadion.
Die Danziger Arena ist mit 44.000 Zuschauern ausverkauft. Die Bedingungen: schlechtes, regnerisches Wetter. Aus dem Quartier der deutschen Mannschaft hatten sich bereits am Nachmittag Gerüchte verdichtet. Klose würde in die Startelf rücken, Gomez dafür auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Als der Bus das DFB-Quartier verlassen hatte und sich mühsam den Weg Richtung Stadion bahnte, waren die diversen Personalrochaden dann offiziell. Joachim Löw hat überraschenderweise auf insgesamt 4 Positionen die Anfangself verändert. Schürrle und Reus erhalten im offensiven Mittelfeld auf den Außenpositionen ihre Chancen. Boateng kehrt zurück in die Viererkette und Klose stürmt. Müller und Podolski bekommen somit eine Verschnaufpause. Die Vorzeichen für den dreimaligen Weltmeister Deutschland sind übrigens gut. Noch nie wurde eine Partie gegen Griechenland verloren, genauso wenig wie ein Viertelfinale bei einer Europameisterschaft. Gewinnt das DFB-Team später, wäre es der 15. Pflichtspielsieg in Folge und damit ein neuer Weltrekord. Keine andere Mannschaft hat jemals zuvor eine solche Serie geschafft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 23. Juni.
Ein Tief, das von Schottland ostwärts zieht, bringt dem Nordseeraum morgen noch häufiger Schauer. Ansonsten sorgt hoher Luftdruck für eine meist freundliche und trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Heute Nacht ist es oft klar oder nur locker bewölkt. In Nordseenähe gibt's einzelne Schauer. Im Südosten Bayerns fällt zeitweise Regen. Morgen neben einigen Wolkenfeldern häufig Sonnenschein. Einzelne Schauer sind vor allem Richtung Nordsee sowie im Süden Bayerns unterwegs. In der Südosthälfte weht der Wind schwach bis mäßig, in der Nordwesthälfte zum Teil auch frisch aus Südwest bis West. In einigen Mittelgebirgstälern heute Nacht einstellige Werte, in Niederbayern um 15 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 16 Grad in Nordfriesland bis zu 25 Grad am Oberrhein. Am Sonntag ziehen von Nordwesten teilweise kräftige Regenfälle ins Land. Richtung Südosten scheint noch häufig die Sonne. Am Montag mehr Wolken als Sonne. Dabei gibt's Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden zum Teil auch längere Zeit Regen. Auch am Dienstag erwartet uns wechselhaftes Wetter.
Wir sind um 23.15 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Ingo Zamperoni informiert Sie dann über das Viertelfinale Deutschland gegen Griechenland. Und wir zeigen, wie Kanzlerin Merkel den Schulterschluss mit den Schuldenstaaten übt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.